Die Geschichte im Alten Testament ist erstens mal Geschichte. Und das ist begeisternd. Ich bin mir dem ganz neu bewusst geworden, wo ich jetzt in Jordanien und Israel war. Es ist wirklich fast jeden Meter, wo man hintritt, ist biblische Geschichte passiert. Und du kannst hingehen an diese Orte und da gibt es Ausgrabungen und da wurden Dinge gefunden und da kannst du das anschauen. Diese Orte gibt es, von denen wir hier lesen. Aber bildlich gesehen beschreibt das Alte Testament unsere geistliche Geschichte. Unser Leben mit Gott. Dieser Auszug Ägyptens aus Israels, aus Ägypten natürlich, und dann der Zug durch das Meer, durch das Rote Meer. Wanderung in der Wüste, dann nochmal der Zug durch den Jordan, ist alles bildlich für uns. Bild für unsere Erlösung. Unser Auszug aus der Welt, unsere Befreiung davon, Taufe. Identifikation mit Jesus, durch den Jordan nochmal diese völlige Hingabe an Jesus. Und jetzt ist das Volk in dem verheißenen Land. Verheißene Land, bildlich gesprochen für uns, ist nicht der Himmel. Wir werden sehen, es ist ein Land, wo es Kämpfe zu kämpfen gibt. Im Himmel wird es Gott sei Dank vorbei sein. Da wird unser Urlaub sein, sozusagen. Da werden wir zu Hause sein, zurück vom Schlachtfeld. Aber das verheißene Land ist das siegreiche Leben, das wir in Jesus haben. Eigentlich sein Leben, das er schon in uns lebt. Das ist das verheißene Land, ein Leben unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Siegreiche Leben über die Feinde, die wir haben. Es gibt Kämpfe im verheißenen Land. Das Land, das wir erobern, die Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, sind geistliche Kämpfe natürlich. Wissen aus Epheserbrief Kapitel 6, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind andere Feinde, die wir haben, geistliche Mächte, Satan und seine Freunde, Dämonen, unsere sündige Natur, unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, diese Impulse zu sündigen, Kompromisse, das ist das, was wir bekämpfen. Und bekämpfen sollen und bekämpfen müssen und was wir besiegen dürfen und besiegen können. In Jesus. Darum geht es im Buch Josua. Wir können ein siegreiches Leben leben durch das, was Jesus für uns getan hat. Dieser geistliche Kampf wird nicht aufhören, zumindest nicht in dieser Welt. Wir werden nie ohne Versuchungen und ohne Anfechtungen leben in dieser Welt. Wie gesagt, das Zuhause, die Ruhe, die letztendlich kommt dann im Himmel. Die Ruhe von den Kämpfen. Wir können jetzt schon in Jesus ruhen, in unseren Kämpfen. Aber wie Israel haben wir in unseren Kämpfen die Verheißung, dass der Herr mit uns ist, dass er uns den Sieg schon gegeben hat. Wir haben diese Verheißung des Sieges. Wenn wir uns nur ihm hingeben, das heißt ihm vertrauen und ihm einfach stur gehorsam sind. Das ist der Schlüssel in diesem geistlichen Kampf, in dem wir drinnen stehen. Da dürfen wir Land einnehmen und dürfen diese Festungen stürmen, die sich da gegen uns auftürmen, diese geistlichen Festungen. Israel ist jetzt mitten in das verheißene Land vorgestoßen. Sie haben diese zentrale Grenzstadt Jericho eingenommen und besiegt, war eine starke Stadt, die Stadt Ai besiegt. Und dann letztes Mal haben wir davon gelesen, dass Gibeon, das war auch eine große, eine starke Stadt im Gebirge, so ungefähr in der Mitte von Israel. Und diese Gibeoniter, die sind zu den Israeliten gekommen und haben sie getäuscht. Eigentlich, sie haben erkannt, dass Gott mit Israel ist. Sie haben an Gott geglaubt. Das muss man ihnen zugute halten. Dass sie die getäuscht haben, war vielleicht nicht der richtige Weg.
Ist Gideon was anderes wie
Gideon? Gideon, ja. Gideon war ein Richter. Das ist das nächste Buch, was wir durchnehmen werden. Da werden wir bald hinkommen zu den Gideon. Aber Gibeon war eine Stadt. Und sie haben eine List geschlossen mit den... List schließen tut man nicht, gell? Sie haben sie überlistet, die Israeliten, und haben sie durch List dazu gebracht, dass sie Frieden mit ihnen geschlossen haben. Und sie haben so einen richtigen Keil in das Land hineingetrieben, mitten unter die Feinde. Und Jerusalem war mitten dazwischen. Schauen wir vielleicht mal auf die Karte, Ingrid, weil du fragst. Schauen wir uns mal an, wo das liegt. Habt ihr alle eine Karte, wo Israel des Alten Testaments... Das müsst ihr euch mit dem geistlichen Auge vorstellen. Das Tote Meer sieht jeder, das ist der blaue Fleck da, der große. Nee, das Mittelmeer ist das Mittelmeer, das Tote Meer ist das, wo zu viel Salz drin ist, wo man nicht untergeht. Ich frage mich, ob die mit ihrer ganzen Rüstung haben schwimmen können im Toten Meer. Ist ja ziemlich abgefahren dort. Also wenn man vom Toten Meer hinaufgeht und ein bisschen links, da kommt die Stadt Jericho in der Jordanebene. Also ganz tief unten ist alles noch unter Meeresspiegel. Und dann, wenn wir von Jericho nach links gehen, da kommt, irgendwann kommen wir zu Gibeon, oben in den Bergen. Ein Stückchen weiter südlich ist Jerusalem. Dazwischen. Seht ihr es?
Ja.
Okay, dann lass den Finger noch drin. Wir kommen halt zu ganz vielen Städten, so, das schauen wir uns mal an. Aber wir können hier schon schön sehen, die Israeliten sind hier bei Jericho in das verheißene Land reingestoßen. Und jetzt hat Gibeon da im Gebirge einen Frieden geschlossen mit dem Volk Israel. Und wir sehen, dass Jerusalem so mehr oder weniger dazwischen drin ist. Und das war natürlich nicht angenehm. Ne? Sie haben die Feinde vor sich und die andere, diese starke Stadt, die aus ihrer Sicht Verräter waren, die ihnen in den Rücken gefallen sind. Und so sehen wir jetzt am Anfang vom Kapitel 10, dass der König von Jerusalem, der Adoni-Zedek, da stinkig wird und das unternimmt. Der hat sich bedrängt gefühlt, ganz klar hier. Und es geschah, als Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai eingenommen und an ihm den Bann vollstreckt habe, dass er es mit Ai und seinem König ebenso gemacht habe, wie er es mit Jericho und seinem König gemacht hatte, und dass die Bewohner von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hatten und in ihrer Mitte seien, da fürchteten sie sich sehr. Können wir uns vorstellen. Wir haben nicht gelesen, dass die Gibeoniter einen König hatten, aber hier Jerusalem hatte einen König. Und es heißt dann, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte. Ja, es war größer als Ai und alle seine Männer waren Krieger. Also es war wie eine der Königsstädte, hat vielleicht nicht selbst einen König gehabt. Vers 3, und Adoni-Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piram, dem König von Jarmut, und zu Japhia, dem König von Lachisch, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, kommt zu mir herauf und helft mir, dass wir Gibeon schlagen. Also er hat gesagt, die Gibeoniter, die haben uns verraten, Hinterhalt, sind uns in den Rücken gefallen, also für den König von Jerusalem bildlich gesprochen, der war wirklich hinter ihnen, auch von der anderen Seite ist Israel gekommen, wir müssen was unternehmen. Und er hat diese ganzen anderen Könige, also insgesamt sind es 5 Könige, die sich hier zusammentun, die 5 Königsstädte der Amoriter, diese Hauptstädte, die größten, wichtigsten Städte. Da sammelten sich die 5 Könige der Amoriter und zogen hinauf, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachisch, der König von Eglon, sie und alle ihre Heerlager, und sie belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. Können wir vielleicht anschauen auch, wo diese Könige herkamen. So ganz kurz, wir haben hier Gibeon. Hebron ist hier unten an dem Berg. Wenn man runtergeht, dann ist hier nochmal ein Berg, da ist Hebron oben. Also ziemlich in der Höhe. Dann hatten wir Lachisch, das ist ein Stückchen weiter links. Eglon, auch da unten. Also es sind Städte hier im Süden von Israel. Diese ganzen Königsstädte, diese Hauptstädte der Amoriter mit ihren Königen haben sie jetzt zusammengetan. Im Prinzip der ganze Süden, alle die größten, wichtigsten Städte von Süden haben sich verbündet, um jetzt gegen Gibeon da hinaufzuziehen und die zu belagern. Vers 6, da sandten die Männer von Gibeon zu Josua ins Lager nach Gilgal und ließen sagen, zieh deine Hände nicht ab von deinen Knechten, komm eilends zu uns herauf und rette uns und hilf uns. Denn gegen uns haben sich versammelt alle Könige der Amoriter, die im Gebirge wohnen. Wäre jetzt eine Gelegenheit gewesen für den Josua zu sagen, ihr habt uns reingelegt, ihr Gibeoniter. Wir haben einen Bund geschlossen, dass wir euch nicht angreifen, aber hey, wenn die anderen Amoriter euch umbringen, wenn ihr euch gegenseitig umbringt, das geht mich nichts an. Aber hat er nicht gemacht, der Josua. Josua war ein ehrenhafter Mann. Wir machen das manchmal, ne? Wo wir was versprechen und dann legen wir es so auf den Buchstaben hin auf. Buchstaben des Gesetzes sozusagen. Naja, das habe ich ja nicht wirklich gesagt. Aber Josua ist wirklich so nach dem Geist dieses Bundes. Und wir sehen, Josua zögert hier nicht. Sie rufen ihn um Hilfe. Er hat es mit diesem Friedensvertrag wirklich ernst gemeint und er wird jetzt auch hier aktiv. Er steht voll und ganz dazu, zu diesem Bund, den sie geschlossen haben. Und Josua hat es als Gelegenheit gesehen. Es ist wieder ein Beispiel, wie Gott unsere Fehler erlösen kann. Ja, sie sind reingelegt worden, war ein Fehler, sie haben nicht den Herrn gefragt, Josua und Israel, und so sind sie auf die List reingefallen. Aber wir haben die Verheißung, Römerbrief 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und so sehen wir, wie Gott so selbst diesen Fehler von Josua gebraucht zu seinen Zwecken. Und Josua hat es als Gelegenheit gesehen. Hier alle Amoriterkönige im Gebirge haben wir gelesen. Die Könige der mächtigsten Städte dort im Süden von Jerusalem kommen jetzt zusammen an einem Ort. Und Josua hat sich gedacht, klasse, 5 Fliegen auf einem Schlag. Wir haben sie alle zusammen. Ganze Heeresmacht des Südens können wir in einer Schlacht schlagen, in einem Aufwaschen. Vers 7, da zog Josua von Gilgal hinauf, er und alles Kriegsvolk mit ihm und alle tüchtigen Krieger. Und der Herr sprach zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn in deine Hand habe ich sie gegeben, kein Mann wird vor dir standhalten. Egal wie stark die Gegner waren, der Herr war mit ihnen. Und wenn der Herr mit uns ist, dann sind wir in der Überzahl. Der Herr sagt hier zu Josua, ich habe euch das Land schon gegeben. In deine Hand habe ich sie gegeben, keiner wird vor dir standhalten. Von Gottes Sicht aus war es schon eine vollbrachte Sache. War schon so gut wie geschehen. Und egal wie groß die Herausforderungen sind in unserem Leben, wenn der Herr mit uns ist, wer gegen uns? Wie zu Beginn, wo Josua diesem Engel des Herrn begegnet ist. Und er fragt, bist du mit uns oder gegen uns? Und er sagt, nein. Falsche Frage, die Frage ist, Josua, bist du mit uns, bist du mit dem Herrn? Das ist die wirkliche Frage. Wenn wir mit dem Herrn sind, dann, hey, wenn er mit uns ist und er ist mit uns, wenn wir mit ihm sind, dann wer kann gegen uns sein? Und das ist unsere Entscheidung. Wir können entweder mit Gott kämpfen, in diesen geistlichen Kämpfen, so wie Josua und auch die Gibeoniter das gemacht haben auf ihre Art und Weise, oder wir können mit Satan gegen Gott kämpfen, wie diese Könige. Wir können mit dem Sieger Jesus sein, der schon gesiegt hat, oder wir können mit dem Loser Satan sein. Das ist unsere Entscheidung. Der wurde besiegt am Kreuz. Die Macht gebrochen über uns. Seine Macht, die Macht der Sünde, muss uns nicht mehr beherrschen. Vers 9. Und Josua kam plötzlich über sie. Sehen wir die Hingabe von Josua und Israel. Wenn ihr euch das auf der Karte anschaut nochmal, ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Maßstab unten drauf habt, aber wenn ich so meinen Maßstab unten anlege, müssen das so 25, 30 Kilometer Luftlinie gewesen sein. Und die waren ganz unten in der Jordanebene, unter Null, und mussten hinauf ins Gebirge, also über 1000 Höhenmeter überwinden. Ganz schön anstrengender Marsch. Josua hat aber nicht gezögert. Er kam plötzlich über sie, war gehorsam, radikal gehorsam. Josua kam plötzlich über sie, die ganze Nacht war er von Gilgal hinaufgezogen. War eine Anstrengung. 25, 30 Kilometer Luftlinie, 1000 Meter Höhenunterschied. Die Armee ist marschiert. Wahrscheinlich 9, 10 Stunden die ganze Nacht durchgelaufen. Ganze Nacht durchmarschiert, sind schlaflos in diese Schlacht hineingegangen. Sehen wir wieder, dass es nicht die Kraft der Israeliten war, die ihnen den Sieg gegeben hat. Wir werden gleich später auch sehen, dass der Herr den Tag nochmal verlängert hat. Das heißt, die haben wahrscheinlich 2 Tage und 2 Nächte nichts geschlafen. bin schon wenigstens einmal wach. Einen Tag, eine Nacht bin ich fix und fertig. Renn mal rum wie im Delirium irgendwie. Wir haben hier 2 Tage, 2 Nächte durchgemacht und sind in die Schlacht gezogen. Aber ihre Stärke war der Herr und nicht das Heer mit Doppel-E, sondern der Herr mit Doppel-R. Aber trotzdem sehen wir auch hier dieses Prinzip, dass der Herr unsere Mitarbeit will. Ja, er ist der, der den Sieg schon errungen hat. Er ist der, der den Kampf für uns kämpft. Aber er will auch, dass wir mitarbeiten. Da ist dieses Zusammenspiel da zwischen der Souveränität Gottes, aber unserem Mitwirken, unserer Mitarbeit mit ihm. Und so marschieren sie hier bergauf die ganze Nacht. Fühlst du dich manchmal so? Wenn der Herr dir irgendwas aufs Herz gelegt hat oder dir irgendwas gesagt hat, ja, oder der Herr hat dir den Sieg, hat dir Befreiung zugesprochen, aber es scheint, dass dein ganzes Leben bergauf geht, irgendwie so durch die Nacht, ist anstrengend, scheint, dass wir nie genug Schlaf bekommen. Und trotzdem ist okay, der Herr gibt trotzdem den Sieg. Aber das siegreiche Leben, was wir leben können, ist nicht unbedingt ein bequemes Leben oder ein laues Leben. Es ist ein diszipliniertes Leben, es ist ein anstrengendes Leben. Manchmal kommen wir dann an unsere Grenzen. Aber der Herr, der schenkt uns immer den Sieg, wenn wir nur durchhalten, im Vertrauen auf ihn. Ich denke, manchmal geht es mal so, wenn die Woche viel los war und vielleicht Donnerstag, Freitag Termine waren, dass ich dann Samstag irgendwann noch mitten in der Nacht dran sitze, um Predigt vorbereiten bis Sonntag. Und manchmal geht es mir so, dass ich echt da sitze und ich habe nichts irgendwie und ich bin todmüde und ja, Hilfe, gib mir was für morgen. Und manchmal muss man durchpowern, so durch diesen Punkt, wo man sich am liebsten ins Bett legt und alles vergisst. Aber der Herr war immer treu. Ich habe bis jetzt immer noch die Botschaft bekommen, immer noch gezeigt, was er haben will. Aber manchmal müssen wir bergauf gehen. Nachts, wenn wir müde sind, in den Kampf. Und das ist vielleicht Teil von dem Kampf. Und Josua kam plötzlich über sie. Damit haben die nicht gerechnet, dass die durchmarschieren die ganze Nacht und dann plötzlich über sie kommen die Feinde. Der Herr aber verwirrte sie vor Israel. Sieh, der Herr schlug sie. Es war nicht Israel so sehr, als der Herr hat für sie gekämpft. Der Herr verwirrte sie vor Israel. Wir können uns das nur vorstellen, was es heißt, wenn der Herr sie verirrt. Vielleicht sind die aufeinander losgegangen und so rumgelaufen wie so Händeln, denen der Kopf abgeschnitten wurde. Händeln. Hühner.
Hähnchen.
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 Hähnchen. Und er fügte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zu und jagte ihnen nach auf dem Weg zur Höhe von Bet-Horon und schlug sie bis Aseka und bis Makeda. Aseka ist im Süden unten, Makeda habe ich nicht gefunden auf meiner Karte. Bet-Horon ist im Nordwesten. Da geht es wieder runter ins Tal auf der anderen Seite von diesen Bergen. Also die fliehen hier den Abhang hinunter. Chaotisch, wir können uns das nur irgendwie bildlich vorstellen, wie das Heerlager total verwirrt ist, total desorientiert und wie sie da einfach ziellos davonlaufen. Und es geschah, Vers 11, als sie vor Israel flohen, sie waren gerade am Abhang von Bet-Horon, da warf der Herr große Steine vom Himmel auf sie herab bis Aseka, sodass sie umkamen. Auch interessant. Der Herr steinigt sie sozusagen. Warum? Erinnert euch dran, im Alten Testament auf Gotteslästerung stand Steinigung. Es waren diese Völker, die Gott gelästert haben, die ihn abgelehnt haben. Er hat ihnen 400 Jahre lang Zeit gegeben, umzukehren und sie sind perverser und perverser geworden. Und hier schmeißt der Herr Steine auf sie, beziehungsweise Hagelsteine oder beides. Es waren mehr, die durch die Hagelsteine umkamen, als die, welche die Söhne Israel mit dem Schwert umbrachten. Es war wirklich der Herr, der für Israel gekämpft hat. Es war der Herr. Ja, Josua und Israel sind die ganze Nacht durchgezogen, rauf auf das Gebirge, aber nur um den Herrn wirken zu sehen. Der Herr hat sie geschlagen. Die haben da runtergeschaut auf dieses Chaos da unten im Tal, wo die fliehen und die Steine und der Hagel fällt herunter. Muss ein wahnsinniger Anblick gewesen sein. Aber der Herr hat die Schlacht gekämpft. An seiner eigenen Kraft. Damals redete Josua zum Herrn, und zwar an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Söhnen Israel hingab und sagte, vor den Augen Israels, Herr, lass die Sonne früher untergehen, ich bin müde. Wie hat er nicht gesagt? War nicht einer, der auf halbem Weg hier Stopp gemacht hat und innegehalten hat. Nee, er hat gesagt, Herr, wir wollen das durchziehen. Steh still zu Gibeon. Er sagte vor den Augen Israels, Sonne, steh still zu Gibeon und Mond im Tal Ajalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. Ist das nicht geschrieben im Buch Jascha, Buch, was wir nimmer haben? Die Sonne blieb stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen, ungefähr einen ganzen Tag lang. Und es war kein Tag wie dieser, weder vorher noch danach, dass der Herr so auf die Stimme eines Menschen gehört hatte, denn der Herr kämpfte für Israel. Immer wieder der Herr kämpfte für Israel. Ich bewundere den Glauben von Josua. Könnt ihr euch vorstellen, so vor dem ganzen Heer zur Sonne zu sprechen, Sonne, steh still. Weiß nicht, ob die sich gedacht haben, hey, jetzt ist er behämmert. Der hat so lange nicht geschlafen. Er ist überanstrengt. Aber es ist auch interessant, dass es Berichte gibt, Traditionen in allen antiken Kulturen. Babylonische, chinesische, ägyptische Kultur, indische, griechische, haben alle eine Tradition von einem langen Tag. Interessant. Und die auf der anderen Seite der Erde, die Azteken in Südamerika und so, die haben diese Traditionen einer langen Nacht. Interessant. Es ist wirklich passiert, was wir hier lesen. Irgendwie, wir wissen, es dreht sich nicht die Sonne um die Erde, die stillsteht, sondern irgendwie hat die Rotation der Erde aufgehört. Na, manche Leute machen sich lustig drüber und sagen, ah, da sieht man doch, dass die Bibel nicht recht hat, wenn er sagt, Sonne, steh still. Ja, dann sind wir aber genauso blöd, wenn wir vom Sonnenuntergang reden. Weil die Sonne geht auch nicht unter. Es ist die Erde, die sich um die Sonne dreht. Also, ist ein blödes Argument. Wir sprechen einfach in menschlicher Sprache davon. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Was hier passiert ist, die Rotation der Erde hat sich verlangsamt. Und sowas passiert. Man hat zum Beispiel gemessen, wenn es auf der Sonne sehr starke Eruptionen gibt, dass sie das Auswirkungen hat auf die Erde, auf die Rotation. Dass sich das ganz, wir merken das nicht. Aber die Leute, die ihre Messgeräte haben, die merken, dass sich's verlangsamt. Und es gibt da verschiedene Spekulationen, was hier passiert sein könnte. Manche Leute wollen alles wissenschaftlich erklären. Ich gebe mich damit zufrieden, dass es ein Wunder war, so oder so. Ich meine, warum haben die Hagelsteine nur die Feinde getroffen und nicht Israel? Es war so und so ein Wunder. Ne? Gott hat ein gutes Ziel. Aber die so Theorien aufstellen, die manche glauben, dass der Mars der Erde nahe gekommen ist zu dieser Zeit. Weil es ist interessant, in diesen antiken Traditionen gibt es Geschichten, wo beschrieben wird, dass Mars, da war ja auch ein Gott Mars, aber die haben die Sterne beobachtet, die Sterne angebetet und es waren ihre Götter und der Gott Mars mit seinen zwei Wagen. Wir wissen heute, dass der Mars zwei Monde hat. Nur die sind sehr dunkel, die Monde. Die hat man erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Interessant, dass die Leute damals schon davon wussten. Und so haben manche die Theorie, dass der Mars dann der Erde näher war, als es heute ist. Dass er irgendwie nahe gekommen ist und dass sie deswegen auch die Monde sehen konnten. Und wenn das passiert wäre, dann hätte sich das ungefähr so ausgewirkt, dass die Erdrotation sich verlangsamt hätte. Aber wie auch immer, es war so und so ein Wunder. Ich gebe mich da ganz glücklich damit zufrieden, dass der Herr ein Wunder getan hat. Hat den Tag verlängert, hat die Feinde gesteinigt, hat Israel zum Sieg verholfen. 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9 heißt es, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Vers 14, hier lesen wir, der Herr, denn der Herr kämpfte für Israel, der Herr kämpfte für sie. Faszinierend für mich. Die ganze Galaxie dreht sich um Gottes Handeln mit seinem Volk. Sonne steht still, der Mond steht still. Wir denken uns manchmal, ja, wir sind nur irgendwie so mickrige kleine Menschen auf irgendeinem mickrigen kleinen Planeten, irgendwo am Ende draußen im Sonnensystem. Aber Gott sagt, nein, ihr seid das Zentrum der ganzen Schöpfung. Ihr seid die Krone der Schöpfung. Ihr seid mein Augapfel. Soweit es Gott betrifft, dreht sich die ganze Schöpfung um uns. Wirklich, wenn wir 1. Mose lesen, er hat das alles für uns geschaffen. Das Universum, die Sterne, die Bäume, die Früchte, die wir essen können, ist alles für uns. Und Gott denkt an uns. Er hat seinen Sohn für uns gegeben sogar. Wie der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, dann wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken, heißt dran. Er hat schon das Wertvollste für uns gegeben. Das zeigt uns, nicht nur hat Gott die ganze Schöpfung für uns erschaffen und alles dreht sich um uns sozusagen, er schätzt uns sogar noch mehr als seinen Sohn. Er hat das Wertvollste für uns gegeben. Wenn er seinen Sohn für uns gibt, dann heißt das, dass wir noch wertvoller sind als sein Sohn. Letztendlich als er sich selbst. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Erniedrigte sich einmal, wurde uns gleich, Philipperbrief. Erniedrigte sich ein zweites Mal, bis zum Tod am Kreuz. Für uns. Theus 13 zählt Jesus dieses Gleichnis von dem Schatz im Acker. Von dem Mann, der Schatz fand im Acker und alles verkaufte, was er hatte, um diesen Schatz zu erwerben, diesen Acker zu erwerben, wo der Schatz ist. Das ist, was Gott für uns getan hat. Sein Bestes gegeben, sein Wertvollstes, seinen Sohn gegeben, um uns zu erlösen. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie sehr Gott uns schätzt. Manchmal haben wir so das Gefühl, oh Gott ist so weit weg und er kümmert sich nicht so wirklich um uns und wir sind allein und es ist alles so schwer und wer weiß, kriegt er überhaupt mit, was hier abgeht in meinem Leben? Und die Wahrheit ist, alles dreht sich um uns. Alles dreht sich um uns. Wir sind sein Augapfel. Manchmal sind wir so überwältigt von Versuchungen, so überwältigt von diesem geistigen Kampf, in dem wir drin sind. Aber Gott sagt, ich kämpfe für dich. Und alle Macht des Himmels steht zu meiner Verfügung. Und ich werde es aufbieten für dich. Wenn wir nur wirklich geistlich sehen könnten, wie die Wahrheit ist, wie die Realität ist. Wie sehr Gott uns schätzt. Wie sehr er mit uns ist. Wie nahe er ist. Ich glaube, wir hätten keine Angst mehr. Es gibt nichts, was uns aufhalten könnte. Deswegen sagt der Herr dem Josua immer wieder hier, fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass das das häufigste Gebot in der ganzen Bibel ist? Was Gott am häufigsten sagt, fürchte dich nicht. Allein hier in Josua, ich habe es ja nachgezählt, aber ich denke allein in diesem Kapitel hier 3-4 Mal. Fürchte dich nicht. Häufigste Gebot. Und es war nicht aus eigener Kraft hier. Sie waren das aus eigener Kraft siegreich. Haben nicht gesagt, hey, wir werden jetzt hochziehen und die Feinde schlagen. Genauso wie wir nicht sagen können, oh, diese Versuchung, ich werde es backen. Nee, lass Gott für dich kämpfen. Versuch nicht allein zu kämpfen. Das ist immer schlecht. Da haben wir Niederlage. Denkt an Römerbrief Kapitel 7. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Bis er endlich so frustriert ist, der Paulus, dass er nicht mehr sagt, wie werde ich mich retten oder was wird mich retten, sondern wer wird mich retten? Und die Antwort haben wir in Römer 8, Vers 1. Jesus Christus, wer wird uns retten von diesem Leib des Todes? Aber Gott sei Dank durch Jesus Christus. Also, lass Gott für dich kämpfen. Er ist stärker und er will für uns kämpfen. Jesus will sein Leben, sein siegreiches Leben, was schon in uns ist, durch uns leben. Wir müssen es nur im Glauben ergreifen, diesen Sieg, den wir schon haben. Sagen, Jesus, ich glaube, dass du in mir lebst. Ich vertraue dir. Und ich glaube, dass ich den Sieg schon habe. Und ich bin einfach gehorsam. Aber ich vertraue auf dich und nicht auf mich. Wo waren wir stehen geblieben? Vers
13, glaube ich. Der Gegner. Oder
15? Ich bin im falschen Kapitel hier. Kein Wunder. Genau, Vers 15. Dann kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück. Immer wieder zurück nach Gilgal. Erinnert euch an letztes Mal. Sind immer wieder zurückgegangen an den Ort der Begegnung. Das ist, was Gilgal war. Der Ort, wo Gott ihnen begegnet ist. Wo sie Erlösung gefeiert haben, Passa gefeiert haben. Wo sie auf den Herrn gehört haben, nochmal das Gesetz vorgelesen haben. Wo sie sich Gott hingegeben haben, sich beschneiden haben lassen. Das Fleisch, das für unser Fleisch, unseren alten Menschen steht. Diesen Nachlass des alten Menschen, das ist abgeschnitten. Und das brauchen auch wir, dass wir regelmäßig zu diesen Dingen zurückgehen. Regelmäßig stille Zeit. Jeden Tag aus unseren Kämpfen uns zurückziehen und stille Zeit mit dem Herrn, wo er zu uns sprechen kann, wo wir auf uns ihn hören, wo wir Abendmahl feiern zusammen, Gottesdienst zusammenkommen, an die Erlösung denken, die er für uns erwirkt hat. Vielleicht auf Freizeiten fahren. Gilgal, Ort der Begegnung. Vers 16. Vers 16 oder Rest des Kapitels ab Vers 16 geht er wieder zurück und wiederholt diese Ereignisse des Tages. Das ist typisch für diese hebräische literarische Form. Sehen wir oft in der Bibel, dass erst ein Ereignis oder eine Sache allgemein beschrieben wird, das und das ist passiert, und dann geht's zurück und die Details werden erzählt. Erst ein allgemeines Statement, der besiegte die, der Herr kämpfte für sie und sie zogen wieder zurück nach Gilgal, was passiert ist mit dem Ergebnis, und jetzt wird es nochmal wiederholt und die Details hier eingefüllt sozusagen in die Geschichte. Vers 16, jene fünf Könige aber flohen und versteckten sich in der Höhle zu Makeda. Da wurde dem Josua mitgeteilt, die fünf Könige sind gefunden worden, versteckt in der Höhle zu Makeda. Und Josua sagte, wälzt große Steine an den Eingang der Höhle und stellt Männer an ihr auf, um sie zu bewachen. Ihr aber steht nicht still, sondern jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachhut. Lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Also, bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Zieht das jetzt durch. Lasst sie nicht in die Städte kommen. Es ist schwieriger, sie in den Städten zu besiegen, als da auf dem freien Feld. Jetzt sind sie einfacher zu schlagen. Lass nicht nach in deinem Eifer, in deinem Elan, in diesem Kampf, nur weil du einen Sieg errungen hast. Leg dich nicht auf die faule Haut, wo dich zurücklehnst und dich ausruhst auf deinen Lorbeeren, sondern geh weiter. Zieh's durch, das Ganze. Bleib nicht stehen. Vers 20, und es geschah, als Josua und die Söhne Israel ihnen endgültig eine sehr schwere Niederlage zugefügt hatten, bis sie völlig aufgerieben waren, die Entronnenen von ihnen aber entkamen in die befestigten Städte, da kehrte das ganze Volk in Frieden zu Josua zurück, in das Lager nach Makeda. Niemand spitzte seine Zunge gegen die Söhne Israel, die hatten alle Schiss, ihre Feinde. Und Josua sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt diese fünf Könige aus der Höhle zu mir heraus. Sie taten es und brachten diese fünf Könige aus der Höhle zu ihm heraus. Den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jarmut, den König von Lachisch, den König von Eglon. Von all diesen fünf Hauptstädten, diesen stärksten Städten im südlichen Gebiet von Israel. Fünf Königsstädte der Amoriter. Und es geschah, als sie diese Könige zu Josua hinausgebracht hatten, Da rief Josua alle Männer von Israel zusammen und sagte zu den Anführern der Kriegsleute, die mit ihm zogen, tretet heran, setzt eure Füße auf die Nacken dieser Könige. Da traten sie heran und setzten ihre Füße auf ihre Nacken. Und Josua sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht, seid stark und mutig, denn genauso wird der Herr mit all euren Feinden verfahren, gegen die ihr kämpft. Was sind die Könige in deinem Leben? Faulheit oder Lust, was sind Pornografie, Eifersucht, Tratsch, Unversöhnlichkeit? Römerbrief, Kapitel 16, Vers 20 heißt es, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Heißt, sein Werk durch uns. Gott wird Satan durch uns unter euren Füßen, unter unseren Füßen zertreten. Am Kreuz hat ihm Jesus schon das Haupt zertreten. 1. Mose 3,15, die erste Prophetie über den Messias im Alten Testament, wo Gott zu Satan spricht, er, der Nachkomme der Frau, wird dir das Haupt zertreten und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es ist bei uns so, dass wir wie Israel gegen einen bekämpften Feind kämpfen, gegen einen besiegten Feind. Wenn wir uns dem Herrn hingeben und ihm vertrauen und einfach radikal das tun, was er uns sagt, im Gehorsam sind, dann können wir jeden König, können wir jeden Feind besiegen. Danach erschlug Josua sie und tötete sie und hängte sie an 5 Bäumen auf. Und sie blieben an den Bäumen aufgehängt bis zum Abend. Und es geschah zur Zeit des Sonnenuntergangs, da gab Josua Befehl und man nahm sie von den Bäumen herab und warf sie in die Höhle, wo sie sich versteckt gehalten hatten. Und man legte große Steine vor den Eingang der Höhle, die noch bis zum heutigen Tag da sind. Lasst sie nicht in der Höhle, diese Könige. Lasst sie nicht in der Höhle. Zertretet sie unter euren Füßen. Der Herr wird Satan unter euren Füßen zertreten. So wie er sie schon besiegt hat. Lass ihn nicht in der Höhle. Nicht diese kleinen versteckten Sünden, mit denen wir Frieden schließen, die irgendwie verborgen sind im hintersten Winkel, wo wir sagen, okay, da weiß keiner was davon. Damit kann ich leben, das ist so mein kleines Haustierchen, mit dem ich mich angefreundet habe. Nee, radikal, ohne Kompromisse. Sehr radikal. Jesus hat gesagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneid es ab, wirf es weg. Wenn es der Fernseher ist, steck ihn aus, wirf ihn weg. Oder bestell den Kanal ab, den du nicht sehen kannst. Schneid es ab, wirf es weg, radikal. Wir können nicht siegreich sein in unserem christlichen Leben, wenn wir einen totalen Krieg führen gegen alles, was Sünde heißt in unserem Leben. Das ist wichtig. Gott braucht unsere totale Hingabe und unser Vertrauen. Das ist, was er braucht. Dass wir einfach gehorsam sind, bis in den kleinsten Bereich. Keine Könige irgendwo verstecken, sondern klaren Tisch machen, bekennen vor Gott und ja, besiegen. In ihm, sein siegreiches Leben in uns in Anspruch nehmen. Vers 28. Und Josua nahm an demselben Tag Makkeda ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes. Und an seinem König, an der Stadt und an allem Leben, das in ihr war, vollstreckte er den Bann. Er ließ keinen Entronnenen übrig. Und er machte es mit dem König von Makkeda, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Wieder, er ließ keinen übrig. Total, unser Fleisch muss in den Tod. Keine Könige verstecken, nichts übrig lassen. Das ist die Lektion, die wir hier lernen in diesen Kapiteln. Totaler Krieg gegen alles, was irgendwie Sünde heißt in unserem Leben. Was für ein Tag hier. Noch am selben Tag haben sie diese eine Stadt Makkeda eingenommen. Und jetzt werden sie der Reihe nach all diese Städte, wo sie die Armeen schon geschlagen haben in diesem einen großen Kampf bei Gibeon, jetzt gehen sie zurück und erobern all diese verschiedenen Städte im Südland von Juda, von Israel. Vers 29, dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Makkeda nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und der Herr gab auch dies in die Hand Israels samt seinem König. Die haben scheinbar recht schnell einen neuen König eingesetzt. Oder wahrscheinlich ist der Sohn vom alten König automatisch König geworden, nachdem der gestorben war. Ja, das wäre König sein für 2-3 Tage, das wäre es. Viel Zeit hatten sie ja nicht. Und er schlug es mit der Schärfe des Schwertes und alles Leben, das darin war. Er ließ keinen Tronnenen darin übrig. Und er tat es an seinem König, wie er es mit dem König von Jericho getan hatte. Oh Mann, wer wäre gern König geworden in der Situation? Die Brüder sind wahrscheinlich zusammengestanden und haben gesagt, hey, du wirst König. Nein, du wirst König. Nein, du wirst König. Dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Libna nach Lachisch. Und er belagerte es und kämpfte gegen es. Und der Herr gab Lachisch in die Hand Israels. Und er nahm es am zweiten Tag ein und schlug es mit der Schärfe des Schwertes und alles Leben, das darin war, genauso wie er Libna geschlagen hatte. Der Herr kämpft für sie. Wieder sehen wir hier immer wieder, der Herr kämpft für sie. Und sie haben das Heer dieser Städte schon geschlagen. Wir sehen hier, die marschieren da geradezu durch. Eine Stadt wird einen Tag belagert und sie fällt, die andere Stadt 2 Tage. Normalerweise, es konnte Jahre dauern, bis so eine Stadt gefallen ist, wie die belagert wurde. Der Herr war mit ihnen, keine Frage. Dann zog Josua, da haben wir noch einen Vers 33, da zog Horam, der König von Gesa, herauf, das ist wieder ein Stück weiter im Norden, um Lachisch zu helfen. Aber Josua schlug ihn und sein Volk, sodass keiner entrinnen konnte. Da zog Josua und ganz Israel mit ihm von Lachisch nach Eglon und sie belagerten es und kämpften gegen es. Und sie nahmen es an demselben Tag ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und an allem Leben, das darin war, vollstreckte er den Bann. An demselben Tag, genauso wie er es mit Lachisch gemacht hatte. Dann zog Josua und ganz Israel mit ihm von Eglon nach Hebron hinauf und kämpfte gegen es. Und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, mitsamt seinen Königen und allen seinen Städten und allem Leben, das darin war. Er ließ keinen entronnen übrig, genauso wie er es mit Eglon gemacht hatte. Er vollstreckte den Bann an ihm und an allem Leben, das darin war. Hebron. Da war dieses Feld bei Hebron, wo Abraham begraben war und diese Stammväter. Das muss ein ergreifender Moment gewesen sein für Josua und Kaleb, die alten Streiter, das Heer Israels an diesem Ort zu stehen, wo Gott es vor über 440 Jahren zu Abraham verheißen hat: Ich werde dir dieses Land geben. Und jetzt stehen sie dort an seinem Grab und Gott hat es ihnen gegeben. Vers 38, dann wandte sich Josua und ganz Israel mit ihm nach Debir und sie kämpften gegen es. Und er nahm es ein mitsamt seinem König und allen seinen Städten und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten an allem Leben, das darin war, den Bann. Er ließ keinen Tronnenen übrig, wie er es mit Hebron gemacht und wie er es mit Libna und seinem König gemacht hatte. Ebenso machte er es auch mit Debir und seinem König. So schlug Josua das ganze Land, das Gebirge, das Südland, die Niederung, die Berghänge und all ihre Könige, er ließ keinen Tronnen übrig. An allem Lebenden vollstreckte er den Bann, wie der Herr dem Gott Israels geboten hatte. War radikal gehorsam. Hey, unser Fleisch, unsere Feinde, die Sünde muss in den Tod. Darf keiner überleben. Radikal. Und Josua schlug sie von Kadesh Barnea bis Gaza, was fast an der Küste ist, im Mittelmeer, und das ganze Land Goshen, hier in Israel, nicht das in Ägypten, bis Gibeon. Und all diese Könige sowie ihr Land nahm Josua auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, kämpfte für Israel. Dann kehrte Josua und ganz Israel mit ihm ins Lager nach Gilgal zurück. Der Herr kämpfte für sie und wieder zurück nach Gilgal, an den Ort der Begegnung, aus dem Kampf an den Ort der Begegnung. Ist es nicht grausam, dass hier alle umgebracht werden? Wie passt das zusammen? Ist es nicht der Gott der Liebe im Neuen Testament? Ist es derselbe Gott? Ganz kurz, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber ganz kurz, wissen die Völker waren hoffnungslos pervers, hoffnungslos am Ende. Das waren Völker, die letztendlich Satan angebetet haben, Dämonen angebetet haben, die ihre eigenen Kinder den Götzen geopfert haben, die Tempel hatten mit Tempelprostituierten, also sexuell völlig pervers, wo Homosexualität da war. Eine Kultur, die am Ende war, wie ein Krebsgeschwür. Es war nur eine Frage der Zeit, die waren am Sterben. Und Gott hat immer wieder gesagt, ich muss mein Volk beschützen, hat immer wieder gesagt, ihr sollt nicht in den Wegen der Kanaaniter, dieser heidnischen Völker gehen. Ihr sollt euch nicht mit denen verbünden, ihr sollt keinen heiraten von denen, weil sonst verführen sie euch zu euren Sünden. Das war ein Grund, warum Gott es getan hat, um sein Volk zu schützen. Und um Gericht zu bringen über diese Völker, durch sein Volk. Und es war Gnade. Er war gnädig. Er hat zu Abraham gesagt, vor 440 Jahren zuvor, hat gesagt, das Maß der Sünde ist noch nicht voll. Aber die vierte Generation wird ausziehen aus Ägypten und dann werde ich sie ins verheißene Land hineinbringen. Gott war sehr geduldig mit diesen Völkern. Und er war barmherzig. Das Gericht war schon fast barmherzig. Die Kultur wäre sowieso kaputt gegangen. Wie bei einem tollwütigen Hund, den du erschießt oder einschläfern lässt, weil er eh tot ist. Gott war gnädig. 400 Jahre Zeit. Und wir sehen Beispiele im letzten Moment. Wer im letzten Moment umgekehrt ist, der ist verschont worden. Denkt an Rahab, die Hure Rahab aus Jericho. Wird sich bekehrt und sie ist gerettet worden. Sogar in die Linie des Messias. Vorfahrin von Jesus. Die Gibeoniter, die haben Gott geglaubt. Und sie wurden zu Wasserträgern gemacht im Heiligtum, durften im Heiligtum Dienst tun. Gott ist absolut gnädig. Und wenn Rahab und die Gibeoniter von Gott gehört haben, dann sicher auch die anderen in diesem Land. Nur die haben nicht umgekehrt. Also Gott war absolut gerecht. Und er war barmherzig und er war gnädig in seinem Gericht. Aber er war auch gerecht, genauso wie Gott Gericht bringen wird. Matthäus 25. Es wird die Schafe auf der einen Seite geben, die Böcke auf der anderen Seite. Einen werden belohnt, einen gehen ins ewige Leben, die anderen werden gerichtet werden. Gott ist ein gerechter Gott. Wie lange haben wir Zeit? Noch eine Viertelstunde? Wie lange denkt ihr, werden wir brauchen? Wie schnell können wir den Norden von Israel einnehmen?
Das liegt an dir.
Ich sage, wir schaffen es in einer Viertelstunde. Vers 1, Kapitel 11. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte. Hazor, wenn ihr auf der Karte schauen wollt, das war über dem See von Genezareth. Das war die Hauptstadt, die größte Stadt dort, die Königsstadt, Hauptkönigstadt, wenn wir so sagen wollen, von diesem ganzen Gebiet um den See Genezareth, ganz Nordisrael. Josa und Israel sind mitten in Israel hineingegangen, haben da Jericho besiegt, Gibeoniter haben einen Bund geschlossen, dann diese Schlacht bei Gibeon, wo sie die entscheidende Schlacht geschlagen haben über alle Könige im Süden, haben dann den ganzen Süden von dem Land eingenommen und jetzt kommt der Norden dran, der ist noch übrig. Und hier sehen wir wieder, wie der Herr das praktisch macht. Er sammelt wieder alle an einen Ort zusammen, dass in einen Aufwaschen geht. Und hier haben wir Jabin, den König von Hazor. Der hat gehört hier, dass Israel ganzen Rest des Landes besiegt hat. Und er sandte zu Jobab, den König von Madon, und zum König von Shimron, und zum König von Achshaph, und zu den Königen, die im Norden, im Gebirge, und in der Steppe südlich von Kinneret, das ist See Genezareth, und in der Niederung, und im Hügelland von Dor im Westen waren, also gegen das Mittelmeer, zu den Kanaanitern im Osten, und im Westen zu den Amoritern, den Hethitern, den Perisitern, und den Jebusitern, die auf dem Gebirge, und zu den Hevitern am Fluss, am Fuß, Entschuldigung, des Hermon im Land Mizpah, also ganz im Norden oben. Und sie zogen aus, sie und ihr ganzes Heerlager, mit ihnen ein Volk so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist an Menge, sowie sehr viele Pferde und Wagen, All diese Könige traten zusammen, sie kamen und lagerten miteinander am Wassermeer rum, um gegen Israel zu kämpfen. Also wieder in einem Aufwaschen, die kommen alle zusammen, um sich schlagen zu lassen. Vom Herrn. So zahlreich wie der Sand des Meeres, viele Pferde und Wagen. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, der überliefert, dass da 300.000 Mann Infanterie zusammengekommen sind, 10.000 Kavallerie, Berittene, 20.000 Streitwagen, das waren die Panzer damals, die Ben-Hur, diese Wagen, wo auf den Seiten da diese Schwerter oder was immer rotiert sind, das waren gefährliche Dinge, wie die Panzer heute vielleicht. Also eine gewaltige Heeresmacht. Vers 6, da sprach der Herr zu Josef, fürchte dich nicht vor ihnen. Wieder, fürchte dich nicht. Denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Wieder der Herr, es war sein Werk. Ich werde sie zu Geschlagenen machen und ihre Pferde soll zu Lehmern und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Wieder ich, es war der Herr. Was immer deine Herausforderung ist in deinem Leben. Der Herr sagt, fürchte dich nicht. Ich werde sie vor dir schlagen, wenn du dich nur mir hingibst, mir gehorsam bist und mir vertraust. Ich werde sie schlagen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie im Wassermeer rum und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, Sidon ganz oben, Libanon ist das heute, schätze ich mal. Habt ihr vielleicht noch auf eurer Karte drauf. Und bis Misrefot Mayim und bis in die Talebene von Mitzpe im Osten. Und sie schlugen sie, sodass ihnen kein Entronnener übrig blieb. Und Josua machte es mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. In jener Zeit kehrte Josua um und nahm Hazor ein und seinen König schlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war damals die Hauptstadt all dieser Königreiche, hier haben wir es. Und sie schlugen alles Lehm, das darin war, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie den Bann an ihnen vollstreckten. Nichts Lebendes blieb übrig. Hazor aber verbrannte er mit Feuer. Alle Städte dieser Könige mit all ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes. Er vollstreckte den Bann an ihnen, wie Mose, der Knecht des Herrn, befohlen hatte. Nur all die Städte, die auf Hügeln standen, verbrannte Israel nicht. Ausgenommen Hazor allein, das verbrannte Josua. Die ganze Beute dieser Städte sowie das Vieh plünderten die Söhne Israel für sich. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie sie vernichtet hatten. Sie ließen nichts Lebendes übrig. Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, das der Herr dem Mose befohlen hatte. Handle nach dem Buch dieses Gesetzes, hat er ihm gesagt, weich keinen Schritt ab, weder zur Linken noch zur Rechten. Und Josua war gehorsam. Und es ist wie wir ein siegreiches Leben leben. Gehorsam auf Gottes Wort. Vertrauen auf den Herrn. Das ist der Schlüssel. So nahm Josua dieses ganze Land, das Gebirge, den ganzen Süden, das ganze Land Goschen, jetzt haben wir die ganze Zusammenfassung, die Niederung und die Steppe, das Gebirge Israel und seine Niederung, von den kahlen Gebirge, das gegen Seir ansteigt, bis Baal Gad in der Talebene des Libanon, am Fuß des Berges Hermon. Und alle ihre Könige nahm er gefangen, er schlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua mit all diesen Königen Krieg. Es gibt nicht immer den Instant-Sieg, aber das Land wird Stück für Stück eingenommen. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hivitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampfe ein, denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, sodass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Jeder, der umkehren wollte, dem hat Gott Gnade gezeigt. Aber wir wissen, wenn wir immer wieder und immer wieder und immer wieder unser Herz verhärten, wenn Gott zu uns spricht, irgendwann bestätigt das. Wenn wir immer wieder den Herrn ablehnen, Wir können das bei Menschen beobachten. Sie werden härter und härter und abgestumpfter, bis Gott dann irgendwann sagt, okay, jetzt akzeptiere ich das als deine Entscheidung. Und das ist, was hier passiert ist. Zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter aus von dem Gebirge von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann. Die Enakiter, diese Riesen, vor denen die alte Generation sich so gefürchtet hat, wo sie da an der Grenze waren und die Kundschafter ausgesandt wurden, haben gesagt, das Land ist gut und haben Weintrauben so groß mitgebracht, dass es zwei Männer tragen mussten. Sie haben gesagt, aber es sind Riesen im Land und wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Und Josua und Kaleb haben gesagt, hey komm, wir packen es, der Herr ist mit uns, lasst uns hinaufziehen, alle anderen, nein, wir schaffen es nicht. Und dann haben sie Fleißaufgabe gemacht, 40 Jahre lang in der Wüste, bis die alte Generation ausgestorben war. Aber hier, Josua nimmt sie alle ein, diese Enakiter, vor denen sie sich so gefürchtet haben. Ich denke mir, der Josua und der Kaleb haben einige sehr tiefe Unterhaltungen gehabt in dieser Zeit. Der ein, zwei einzige Überlebenden, gesagt, kann sich noch erinnern, wo alle so Schiss hatten, vor 40 Jahren, Mann, wenn wir nur gewusst hätten, wie der Herr mit uns kämpft. Mit Hagel und mit Steinen und mit Feuer und mit Sonne, die stillsteht, mit dem ganzen Universum. Selbst die Riesen wischen wir weg. Hätten die damals nur auf uns gehört, dann hätten wir schon 40 Jahre früher hier sein können, hätten wir die Rente noch genießen können im verheißenen Land. Jetzt mussten die hier mit, gingen auf ihre 100 dazu, mussten hier noch Kriege führen, die Jungs. Das waren zwei stramme Burschen. Es blieben keine Enakiter im Land der Söhne Israel übrig, nur in Gaza, in Gat und in Ashdod blieben sie übrig. Aus Gat war der Goliath, da war auch einer von diesen, ein Überbleibsel, wurden übergelassen. Na, sie haben ja nicht alle Städte eingenommen, die Hauptstädte, die stärksten, die Hauptmacht ist gebrochen und dann wurde das Land verteilt und jeder Stamm musste sein Erbteil einnehmen. Der große Kampf ist geschlagen, aber diese kleinen Schlachten, jeder musste es einnehmen, genauso wie es in unserem Leben ist. Jesus hat den Feind besiegt, wir haben schon siegreiches Leben in uns. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen, unser Erbteil, den Sieg, den Gott uns verheißt. Vers 23, und so nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen, sagt Jakobus. Widersteht, gehorcht, widersteht, vertraut dem Herrn und der Feind muss von euch fliehen. Es wird keine Versuchung über euch kommen, 1. Korinther 10, die euer Vermögen übersteigt, sondern der Herr wird immer einen Ausweg schaffen. Wir können immer siegreich sein, wenn wir es nur in Anspruch nehmen. Und sie haben Frieden. Das ist der Schlüssel. Gehorsam ist der Schlüssel zum Frieden. Solange wir kämpfen und ringen und der geistige Kampf ist in unserem Willen. Es geht um unseren Willen. Wollen wir wirklich? Das ist der Punkt. Weil sagen, aber ich kann nicht. Wie der Herr sagt, oh, du kannst schon. Die Frage ist, willst du? Wenn Leute sagen, ich kann nicht, heißt es normalerweise, wenn du Seelsorge dieses Gespräch hast, Leute sagen, aber ich kann nicht, kannst vergessen, ersetze es durch, ich will nicht. Die, die Jesus nicht kennen, die können nicht. Weil die haben den Heiligen Geist nicht in sich. Aber jeder, der wirklich wiedergeboren ist, kann, weil das siegreiche Leben in ihm ist. Die Frage ist, wollen wir? Und das ist der Kampf. Wenn wir gehorsam sind, haben wir den Sieg und da können wir in die Ruhe eingehen. Wir wissen das, wenn wir gehorsam mit dem Herrn leben, erfahren wir Frieden. Wenn wir mit ihm kämpfen und mit ihm ringen und gegen ihn, dann werden wir unruhig und haben Unfrieden. Verteilung des Landes kommt dann in den ganzen nächsten Kapiteln. Na, Kapitel 12 machen wir noch schnell. Liste der besiegten Könige. Dies sind die Könige des Landes, die die Söhne Israel schlugen und deren Land sie in Besitz nahmen, jenseits des Jordan gegen Sonnenaufgang vom Fluss Arnon bis zum Berg Hermon und die ganze Steppe nach Osten zu, das heutige Jordanien. Sihon, der König der Amoriter, der in Heschbon wohnt. Er herrscht über das Gebiet von Aroer an, das am Ufer des Flusses Arnon liegt, und zwar von der Mitte des Flusstales an und über das halbe Gilead bis an den Fluss Jabbok, die Grenze der Söhne Ammon, also zwischen diesen beiden Flüssen, so das Mitteljordanien, könnte man sagen, so auf Höhe des Toten Meeres und ein bisschen höher. Bis an den Fluss Jabbok, die Grenze der Söhne Ammon, und über die Steppe bis an den See Kinneret im Osten und bis ans Meer der Steppe das Salzmeer, also See Genezareth und Tote Meer war hier die Grenze. Nach Bet im Osten, nach Bet Jeschimot hin und im Süden an den Fuß der Abhänge des Pisga. Und das Gebiet des Königs Og von Basan, von dem Rest der Rephaiter, war auch so ein Riese, so ein großer Mensch, der in Ashtaroth und in Edrei wohnte, und er herrschte über das Hermongebirge, über Salcha und über ganz Basan bis an die Grenze der Geshuriter und der Machatiter und über halb Gilead bis an die Grenze Sihons, des Königs von Heschbon. Also ganz oben im Norden hat er geherrscht. Mose, der Knecht des Herrn, und die Söhne Israel schlugen sie. Und Mose, der Knecht des Herrn, gab es als Besitz den Rubenitern, den Gaditern und den halben Stamm Manasse. Das ist das Ostjordanland. Dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Söhne Israel schlugen, diesseits des Jordans, also im Osten. Im Westen von Baal-Gad an, in der Talebene des Libanon, bis an das kahle Gebirge, das nach Seir hin ansteigt. Und Josua gab es den Stämmen Israel zum Besitz nach ihren Abteilungen, im Gebirge, in der Niederung, in der Steppe, an den Abhängen, in der Wüste und im Süden, die Hethiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter, die Jebusiter, der König von Jericho einer, der König von Ai, das neben Bethel liegt einer, der König von Jerusalem einer, der König von Hebron einer, der König von Jarmut einer, der König von Lachisch einer, der König von Eglon einer, der König von Geser einer, der König von Debir einer, der König von Geder einer, der König von Horma einer, der König von Arad, der König von Libna, der König von Adulam, der König von Makeda, König von Bethel. Und die ganze Liste könnt ihr selber fertig lesen. Alle Könige zusammen waren 31. Für uns ist es langweilig, wenn wir hier 31 Könige runterlesen. Aber für die Israeliten war das, ja, das waren ihre Feinde, das waren die starken Städte. Ja, wir haben sie besiegt. Und das ist die Lektion für uns in diesem Buch. In Jesus können wir absolut siegreich sein, wenn wir uns ihm hingeben, ihm vertrauen und ihm gehorsam sind. Lass uns beten. Vater, danke, dass wir Sieg haben. Und Vater, lass uns von dieser Radikalität lernen, Herr, dass wir nicht irgendwo Kompromisse übrig lassen, irgendwo hinten in der Höhle noch ein paar Typen, ein paar kleine Sünden rumlungern lassen, sondern dass wir wirklich so radikal sind und sagen, nee, wir kämpfen aufs Letzte. Keinen Meter unserem Feind. Und Herr, ich danke dir, dass wir den Sieg schon haben, dass wir mehr als Überwinder sind in Jesus Christus, der uns den Sieg geschenkt hat. Wir kämpfen schon von unserem Sieg heraus. Und ich danke dir, Herr, dass du unseren Tisch bereitest im Angesicht unserer Feinde, wo wir ruhen können, wo wir Gemeinschaft haben können mit dir. Dass du uns immer wieder diesen Ort der Begegnung auch schenkst, wo wir aufdanken können von unseren Kämpfen. Danke, dass du für uns kämpfst. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du uns so wertschätzt, Herr, dass wir das ganze Universum um uns dreht. Das begeistert uns, Herr. Lass uns das verstehen. Wir schnallen das gar nicht richtig. Können wir gar nicht. Aber lass uns in unserem Herzen verstehen, dass wir wirklich uns sicher fühlen in dir. In deiner Liebe, Herr. In deiner Stärke. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.